NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon ist heute Abend Andreas Bohmann. Worüber reden wir? Wir reden über Europa und wir stellen die Frage, was wird aus Europa? Anlass, diese Frage zu stellen, ist die gestrige Rede des französischen Präsidenten Macron. Er hat eine Grundsatzrede, wenn man so will, mit Visionen gehalten. So denkt Macron darüber nach, einen eigenen EU-Haushalt zu schaffen mit einem eigenen europäischen Finanzminister. Zudem will er mit Investitionen für mehr Wohlstand in Europa sorgen und er schlägt eine gemeinsame Asylbehörde für alle europäischen Länder vor und ein gemeinsames Militär. Sein Ziel, Europa soll enger zusammenwachsen, das ist seine Vision und dazu, so sagt er, braucht es eine Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europas. Große Worte und wir fragen heute Abend, kann das eigentlich gelingen? Welche Chancen haben denn Macrons Pläne in einer Zeit der Rechtspopulisten, in einer Zeit, in der nationale Gedanken immer mehr Anhänger finden und in einer Zeit, in der der amerikanische Präsident nationale Töne anschlägt? Konkrete Fragen an Sie. Was meinen Sie? Was braucht Europa? Eine Reform? Was muss sich ändern, damit es mehr Europa gibt? Oder sagen Sie, wir brauchen nicht mehr Europa? Für mich ist Europa eh weit weg. Und dann verbirgt sich dahinter die konkrete Frage, wie bürgernah erleben Sie denn das Europa? 0800 441 777.
Den europäischen Gedanken sollte man auf jeden Fall stärken. So, nicht, dass die Populisten halt noch mehr Macht bekommen, weil das haben wir ja schon in Frankreich, ich glaube in Polen und jetzt auch bei uns, AfD, drittstärkste Partei. Und das geht gegen den europäischen Gedanken. Europa muss schon zusammenhalten und an einem Strang ziehen.
Ich denke, das muss man etwas differenzieren, ob es da jetzt um politische Fragen geht oder um wirtschaftliche Fragen. Weil häufig ja die wirtschaftlichen Vorschriften aus Brüssel Ländern manchmal nicht so helfen oder zu viel über einen Kamm scheren.
Man muss die europäischen Länder dazu bringen, auch die Verpflichtungen einzuhalten, die ihnen auferlegt sind, nicht? Und da scheren einige ja schon bei der Flüchtlingspolitik raus, weil sie nicht bereit sind, also Kontingente mitzunehmen, zu akzeptieren.
Es ist schwierig, das alles zu vereinheitlichen, weil es geht ja auch dann um Geld und dann, wer finanziert das? Wer hat dann nachher dann die Befugnisse, da überhaupt darüber zu entscheiden, wofür es investiert wird, wo das Geld hinfließt? Wer muss dafür einzahlen?
Ich finde es sehr wichtig, dass da versucht wird, einfach wieder für Europa zu werben. Und dass sich so viele davon verabschieden, finde ich also wirklich bedenklich. Aber ich bin sehr froh, wenn mal solche Kräfte wieder erstarken in Europa und versuchen, der ganzen Sache wieder ein bisschen positiven Schub zu geben.
Und wir müssen natürlich in Anbetracht Amerikas schon zusammenwachsen. Zeigen, wir sind da und wir können uns im Ernstfall zur Wehr setzen. Wir stehen nicht alle einzeln alleine da.
Silvia Buckel sammelte Stimmen zum Thema Europa und wir reden heute Abend darüber, braucht die EU eine Reform und was meinen Sie, wie bürgernah empfinden Sie denn das Europa, in dem Sie leben? 0800 441 777. Marcel Wagner ist unser Korrespondent in Paris. Guten Abend, Herr Wagner.
Schönen guten Abend.
Herr Wagner, diese Rede des Präsidenten wurde ja mit Spannung erwartet und sie hat auch eine gewisse Bedeutung im Vorfeld. Was ist denn im Nachhinein geschehen? Wie wurde denn die Rede in Paris oder gar in Frankreich aufgenommen?
Also sie wurde insgesamt doch sehr positiv aufgenommen. Die Kommentare heute haben eigentlich einhellig gesagt, dass das doch eine sehr wichtige, zukunftsweisende Rede gewesen ist. Und ich hatte das Glück, gestern dabei sein zu dürfen und mir das anzuschauen. Und vor Ort hatte man wirklich das Gefühl, dass das, jetzt ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass das ein historischer Moment ist. Denn man muss sich wirklich mal fragen, wann eigentlich der letzte europäische nationale Spitzenpolitiker, also wirklich Staats- oder Regierungschefs, einfach eine Rede gehalten hat, um die EU, den Euroraum hochzuhalten, um Vorschläge, eine Vision zu entwickeln von dem, was aus Europa eigentlich werden könnte. Sicherlich ist vieles von dem, was er gesagt hat, nicht unbedingt so und sofort umsetzbar. Vielleicht wird vieles auch gar nie umgesetzt werden. Aber einfach diese Vision zu liefern, das, was ja auch teilweise im deutschen Wahlkampf vermisst worden ist, dass da Visionen auf den Tisch kommen, das war so die einhellige Meinung auch hier in Frankreich. Das war einfach ein wichtiges Unterfangen.
Über einzelne Punkte seiner Rede werden wir noch reden. Sie haben es schon angesprochen, ob die überhaupt realisiert werden können. Das können wir uns angucken. Was glauben Sie, warum hat er die Rede gerade gestern gehalten?
Also der Termin war, glaube ich, schon lange in seinem Kopf präsent. Er wollte auf jeden Fall die Bundestagswahl abwarten. Das hat er gestern auch nochmal gesagt, als ihm hinterher Fragen gestellt wurden. Er hat eben gesagt, er will nicht mit Vorschlägen vielleicht auch noch Nahrung im deutschen Wahlkampf liefern. Das war von vornherein nicht seine Absicht, dass eventuell Populisten hinterher aus seinen proeuropäischen Vorschlägen noch Honig saugen könnten. Aber er hat gestern auch noch mal betont, viele haben ihm ja vorgeworfen, er hätte doch zumindest die Regierungsbildung in Deutschland abwarten sollen. Er hat gestern gesagt, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlau gewesen. Erstens kann sich die lange hinziehen, das weiß ja keiner so genau. Und aus seiner Sicht ist das Zeitfenster, in dem solche Vorschläge jetzt gemacht werden können, diskutiert werden können und vielleicht auch Wirkung zeigen, nicht so ein langes. Das heißt, es muss jetzt geschehen. Und zweitens hat er gesagt, was habe ich denn davon, wenn in Deutschland die Koalitionsgespräche abgeschlossen sind, dann haben sich ja alle Partner für die nächsten 4 Jahre quasi auf eine Zukunftsversion geeinigt und dann kriege ich zu hören, wenn ich Vorschläge mache, die hören sich ja gut an, ihre Vorschläge, vielen Dank dafür, aber wir haben uns dummerweise gerade darauf verständigt, was wir in den nächsten 4 Jahren machen wollen und da hat er gesagt, das ist sicherlich nicht seine Idee gewesen, deshalb diese Vorschläge noch vor der Koalitionsvertrag unterschrieben.
Hätte denn Macron lieber mit einer großen Koalition schwarz-rot gearbeitet, statt mit einer womöglich künftigen Jamaika-Koalition?
Ja, definitiv. Also eine schwarz-rote Koalition, womöglich sogar mit Herrn Schulz, dem ehemaligen Europaparlamentspräsidenten, der ja ein erklärter Pro-Europäer ist, und einer SPD, die sich natürlich mit Ideen von Macron für mehr Investitionen in Europa, für mehr Unterstützung auch für die etwas wirtschaftlich schwächeren Länder einsetzt. Also mit so einer SPD zusammen hätte er sicherlich seine Politik deutlich einfacher umsetzen können und viel mehr Gehör in Deutschland gefunden. Also das war sicherlich schon sein Wunsch, aber Emmanuel Macron hat zwar Visionen, aber auch keine Fantasien. Er konnte sich schon gut ausmalen, dass das nicht unbedingt das Ergebnis sein würde.
Ralf Siener ist der Korrespondent in Brüssel und Herr Siener kann beurteilen, wie das in Brüssel angekommen ist, sprich in den Institutionen der EU. Ralf Siener, erstmal guten Abend und die Frage, wie wurde das in Brüssel aufgenommen? Wurde das auch als historischer Moment wahrgenommen?
Ja, hallo Herr Bohrmann, hallo in die Runde. In der Tat, es wurde als ein historischer Moment aufgenommen und man hat gesagt, das war im Grunde genommen genau der Verstärker, den Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, gut gebrauchen konnte. Der hat ja eine State of the Union, eine Rede über die Lage der EU gehalten, aber natürlich sozusagen aus diesem kleinen Blickwinkel des Kommissionspräsidenten und hat dann natürlich auch gesagt, die Kommission muss mehr Macht haben und der zukünftige EU-Finanzminister, der sollte ein Vizepräsident der Kommission sein. Und dieses Klein-Klein hat Macron ganz weggelassen. Und im Grunde genommen schimmerte hier in Brüssel so eine Ahnung auf, wie Größe aussehen kann. Denn Macron hat natürlich schon das ein oder andere französische Interesse in seine Vorschläge gepackt. Aber er hat eben auch gesagt, die Kommission kann verkleinert werden. Da muss nicht unbedingt ein französischer Kommissar mehr sitzen. Er hat die Agrarpolitik in Frage gestellt und das in einem Agrarland wie Frankreich. Und da blitzte hier so in Brüssel die Idee auf, wie eine richtig gute Pro-Europa-Rede eigentlich aussehen könnte. Und bei aller Detailkritik, die man üben kann an einzelnen Vorschlägen, war doch der Tenor einhellig hier in Brüssel, wie gut, dass es noch einen Staatschef gibt, der eine solche Rede hält. Was wäre, wenn niemand mehr eine solche Rede halten würde?
Nun kann man natürlich sagen, Visionen sind immer schön, aber die Menschen Europas sind wahrscheinlich eher an der Realität orientiert. Ist das denn, was er inhaltlich gesagt hat? Ich sage das jetzt mal pauschal, wir werden einzelne Punkte noch beleuchten. Ist das mehr Vision oder ist das Realität?
Da war im Grunde genommen einfach der Versuch, dem europäischen Gedanken wieder Begeisterung einzuhauchen. Viele einzelne Vorschläge, wenn man jetzt ins Detail geht und sagt, was nutzt mir das als Bürger, wenn es ein EU-Budget gibt? Da muss man ehrlich sagen, gar nichts. Weil ein EU-Budget so mickrig ist, dass mir das als Arbeitnehmer, der ich irgendwo unter prekären Verhältnissen arbeite, ob das in Hamburg ist, in München oder in Essen oder sonst wo, wenig hilft. Und trotzdem war dieser Ansatz dieses, wir müssen zusammenhalten und wir sind Europäer, einfach psychologisch wichtig. Das Ganze im Grunde genommen ein Denkanstoß.
Pulse of Europe ist eine Organisation, die sich darum kümmert, den europäischen Gedanken voranzutreiben. Alexander Knigge ist Organisator dort. Guten Abend, Herr Knigge.
Guten Abend.
Herr Knigge, wie haben Sie diese Rede gehört? War das in Ihrem Sinne, was Sie da gehört haben?
Das war absolut, jetzt ohne den vielleicht erstmal bei der Überschrift zu bleiben, war es absolut in unserem Sinne. Ich meine, wir demonstrieren seit Anfang des Jahres dafür, dass der EU wieder neuer Schwung und neuer Geist eingehaucht wird. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich verlangt haben. Also wir haben uns da sehr gefreut. Es gab viele innerhalb des Organisationsteams gestern, viele SMS, die hin und her gingen, dass wir, also wir waren begeistert darüber, dass es diese Rede gab.
Nun waren da Punkte in der Rede, wo vielleicht die Bürger sagen, das will ich gar nicht. Ich will keinen Finanzminister europäisch, der womöglich meinen nationalen Finanzminister ja nicht entmachtet, aber zumindest Einfluss hat. Wie stehen Sie dazu, dass da in der EU etwas entsteht, was womöglich die Nationalstaaten schwächt?
Das kann man ja durchaus finden. Und ich muss aber so ein bisschen Herrn Siener beipflichten, was der gerade sagte, was mein Eindruck ist, dass, und das hat uns sehr gefreut und das ist ja auch etwas, was wir versuchen. Ich habe den Eindruck, dass Macron wirklich eine nicht nationale Perspektive, sondern ein bisschen eine europäische Perspektive eingenommen hat und versucht, das Ganze als Europäer zu denken und nicht in erster Linie als Franzose. Und wenn man dann darüber diskutiert und dazu kommt, dass man es vielleicht in dem einen oder anderen Punkt nicht will, dann ist das ja in Ordnung. Aber es muss überhaupt erstmal dieses Gespräch anfangen und es muss eben aus einer europäischen Perspektive beginnen.
Mhm. Herr Bohmann, wenn ich kurz einmal vorlaut sein darf.
Gerne, ich liebe das.
Wir haben gerade die Meldung hier in Brüssel bekommen, dass Frau Merkel, vielleicht ist sie aber auch schon alt für Sie, morgen zum Beispiel Herrn Macron trifft, morgen Abend in Tallinn. Und das zeigt ja, das hat uns der Regierungssprecher bestätigt gegenüber dem ARD-Studio Brüssel, dass doch dieser Initialfunke etwas überspringt. Auch wenn Merkel jetzt noch nicht in dem Sinne handlungsfähig ist, noch keine Koalition und so weiter. Aber da ist etwas in die Welt gesetzt worden, was fortgeführt wird.
Mhm. Wir können ja gleich nochmal über das Verhältnis Macron-Merkel sprechen. Ich würde gern vorher nochmal klären mit Herrn Wagner als Korrespondent in Paris. Warum will Macron das eigentlich? Die Baustelle Europa ist ja groß genug. Man könnte da ganz viel verbessern. Aber er will was völlig Neues. Warum macht er das?
Also Europa ist einfach eine Herzensangelegenheit für Emmanuel Macron. Das muss man einfach so konstatieren. Er hat als einziger Kandidat im Präsidentschaftswahlkampf hier in Frankreich einen dezidiert proeuropäischen Kurs gefahren. Er war der einzige, der nicht beständig versucht hat, den Populisten hier nach dem Munde zu reden und dem Front National Wähler irgendwie zu versuchen abzugraben, indem er quasi Europa genauso kritisiert wie sie. Sondern er hat von Anfang an gesagt, das ist nicht mein Ding. Es gab eine berühmte Rede von ihm, wo er ins Mikrofon geschrien hat, wir, meine Freunde, sind die einzigen, wir lieben Europa. Und das hat er schon im Wahlkampf so gemacht und im Wahlkampf hat er auch viele der Vorschläge, die er jetzt gemacht hat, schon so angekündigt und gesagt, in diese Richtung muss sich aus seiner Sicht Europa entwickeln, weil wenn wir Europa lieben, da ging es ja gerade eben, sagte Herr Knigge, oder Sie sagten es in Ihrer Moderation für Herrn Knigge, ist es denn schlau, Macht sozusagen nach Europa abzugehen und Souveränität nach Europa abzugeben an einen Finanzminister? Macron würde jetzt sagen, was heißt das denn? Als Nationalstaat werden wir stärker, wenn Europa stärker wird. Das ist immer dieser Gedanke, der bei Macron dahinter steckt. Er sagt, wir können einfach nicht sagen, wir machen unser Ding und jetzt geben wir Souveränität nach Europa und dann gewinnen wir doch nichts und nachher wird unser Staat schlechter. Er sagt, wenn Europa schwächer ist, sind alle Staaten in Europa schwächer. Mhm. Das ist sein Grundgedanke und deshalb diese Vorschläge, die er jetzt macht. Und vor allen Dingen hat er, und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Signal nach Deutschland, er hat aus dem französischen Präsidentschaftswahlkampf eine Lehre gezogen. Er ist Präsident geworden, weil er diesen proeuropäischen Kurs gefahren ist, gegen einen extrem starken Front National, der am Schluss deutlich schwächer abgeschnitten hat, als alle das erwartet und vermutet hatten. Das heißt also, er hat gelernt, dass er mit diesem proeuropäischen Kurs die Populisten erst recht im Zaum halten konnte. Und das ist, glaube ich, auch sein Angebot, dass er jetzt in ganz Europa auch nach Deutschland machen will, eben nicht den Fehler zu machen, zu sagen, jetzt sitzt da eine AfD im deutschen Parlament, die ist vielleicht irgendwie europaskeptisch und wir müssen doch die Wähler von denen zurückgewinnen, also werden wir auch europaskeptisch. Er sagt das Gegenteil. Wenn wir Europa stark machen und an den Bürgern orientieren, sodass Europa für die Bürger wieder wirklich etwas bedeutet und sie das Gefühl haben, dass Europa für sie da ist, dann nehmen wir den Populisten am besten den Wind aus den Segeln. Und das ist eine Lehre, die er jetzt hier anwendet.
Was bedeutet Ihnen Europa und muss Europa stärker werden? Das sind die beiden Stichwörter an Sie. 0800 441 777 oder sagen Sie womöglich, dieses Europa, das ist für mich sehr weit weg, weil es halt nicht bürgernah ist. Dann auch 0800 441 777. Henrik Reshemius. Guten Abend, Herr Reshemius.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo.
Hallo.
Ja, also ich habe dieser Diskussion gerade schon ein bisschen zugehört und kann mich im Wesentlichen meinem Vorredner anschließen. Habe aber noch einen Punkt beizutragen. Und zwar gab es ja diese Zeit im Frühjahr, wo Martin Schulz seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Und dann ist es ja unmittelbar danach zu einem Höhenflug in den Umfragewerten gekommen. 10.000 Menschen sind in die SPD eingetreten. Und da hatte Martin Schulz noch kein einziges inhaltliches Wort von sich gegeben. So. Da habe ich mich immer gefragt, Mensch, woran lag das? Was war da so, dass das die Menschen so in so kurzer Zeit so stark bewegt hatten? Da hatte ich mir immer überlegt, ja, es kann eigentlich nur, auch von dem Hintergrund, was in Frankreich passiert ist mit dem Emmanuel Macron, kann eigentlich nur eine Begeisterung für ein visionelles Thema wie Europa sein, was eine Klammer sein könnte für viele andere Themen, die im Wahlkampf vielleicht auch besprochen worden sind. Und aber die SPD, und das ist meines Erachtens der größte Fehler, den die SPD im Wahlkampf getan hat, hat sich das nicht so eigen gemacht, hat diese Chance verstreichen lassen, nicht genutzt, war verzagt, hat sich im Klein-Klein verloren unter dieser Überschrift Gerechtigkeit, ist ja alles ganz nett und ganz schön, aber das ist ja keine Sache, mit der man so wirklich eine Vision, eine Hoffnung verbindet, und ich finde das sehr, sehr schade, und man hätte dadurch eine extra Alternative, eine richtige Alternative zu Frau Merkel darstellen können, und man hat ja auch gesehen, dass man damit gewinnen kann.
Sie streifen gerade ein anderes Thema, aber die Brücke, die Sie bauen, ist die Vision von Macron, die angeblich der SPD gefehlt hat. Ist das Ihre These?
Genau. Wenn die SPD auf die Karte gesetzt hätte, hätten wir einen spannenderen Wahlkampf gehabt, und wir hätten halt diese Vision mitten jetzt schon in Diskussion gehabt. Das wäre auch eine Vorlage gewesen für Macron. Und da auch, wenn man damit gewonnen hätte, wenn man eine gute Position gehabt hätte als Partei, dann auch dieses Thema in Europa weiter nach vorne zu bringen, von deutscher Seite aus.
Zu uns gestoßen ist noch Jürgen Mattes, der saß nämlich im Zug von Brüssel nach Köln und hat es so geschafft, dass er im Funkhaus in Köln jetzt sitzt. Guten Abend, Herr Mattes.
Ja, schönen guten Abend zusammen.
Sie sind Leiter des Kompetenzfeldes Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur am Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Mattes, wenn Sie diese Rede gehört haben, und da gibt es den Vorschlag von Macron, die EU braucht einen eigenen Haushalt und womöglich einen eigenen Finanzminister. Wozu braucht die EU sowas?
Ja, ich glaube, dass man diese Frage tatsächlich berechtigterweise stellen kann. Denn sagen wir mal, den Finanzminister könnte man, so ist das ja die deutsche Intention, die Idee ist ja auch mal durchaus vom deutschen Finanzminister aufgebaut worden, dazu nutzen, die Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben, gerade mit Blick auf Haushaltsdefizite, auf die Fiskalpolitik, möglicherweise besser einzuhalten, als das bisher der Fall war. Was Macron jetzt gemacht hat, ist, einen Finanzminister in erster Linie offenbar dazu nutzen zu wollen, um ein Euro-Budget dann zu verwalten. So, das passt erstmal nicht ganz so gut zusammen. Die Regeleinhaltung wäre schon noch wichtig, aber darüber hinaus ist die Frage, ob wir ein Euro-Budget brauchen, auch eine, die wir im Institut eher zurückhaltend sehen. Wir glauben, dass die Währungsunion durchaus vernünftig funktioniert im Großen und Ganzen. Ein paar Probleme müssen aber auf andere Art und Weise adressiert werden. Und der Hauptpunkt dahinter ist eigentlich, dass mit Blick auf Außenpolitik, mit Blick auf Verteidigungspolitik, mit Blick auf die Sicherung der Außengrenzen ganz andere, viel wichtigere Themen anstehen. Der Brexit beispielsweise, auch wie er verarbeitet wird, wie der auf den europäischen Haushalt zurückwirkt. Also von daher sind andere Themen hier deutlich weiter in den Vordergrund zu setzen. Und Herr Macron hat ja tatsächlich vergleichsweise wenig in seiner Rede auf die Themen Euroraum und Finanzminister und Eurobudget gesetzt. Mehr als eine kurze Erwähnung war das nicht.
Wenn Sie ein Ranking aufmachen, was wichtig ist, Ralf Siener in Brüssel, was ist für Sie das erste Thema, wenn es um eine Reform der EU gehen soll?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass für mich die Ankündigung, dass Herr Schäuble nicht mehr Finanzminister ist, fast im Grunde genommen für die EU und für eine neue Akzentuierung so wichtig ist wie die Rede von Macron, der ja nun auch gesagt hat, wir brauchen mehr Solidarität untereinander. Schäuble war ja jemand, der sehr stark den Gedanken der soliden Haushaltsführung, der Regelbeachtung und auch eine gewisse Strenge verkörpert hat. Und wirklich hier eine Institution war für uns Journalisten, aber vor allen Dingen auch für seine Amtskollegen und auch für die Staats- und Regierungschefs.
Er war aber auch ein Sparkommissar. Und Macron sagt nun, wir müssen investieren innerhalb der EU. Ist das ein Widerspruch?
Ich glaube, dass das Ende der Ära Schäuble und der Start mit Macron mit dieser Rede eine Zäsur in Europa markiert. Ob die zum Guten führt, zum Besseren, vermag ich im Moment noch nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, es wird eine neue Akzentsetzung geben. Schäuble war in der Tat der Sparfuchs, der Mann der harten Regeln, der gesagt hat, Frankreich kann nicht machen, weil es Frankreich ist. So wie Jean-Claude Juncker das zum Beispiel gesagt hat. Die müssten sich auch an die Regeln halten. Er hat das an Spanien gesagt, an Portugal, er hat Griechenland den Schuldenerlass immer wieder in Frage gestellt und. Und Macrons Rede war ein Gegenakzent. Und die Nachricht heute aus Berlin, dass Schäuble eben nicht mehr Finanzminister sein wird und damit auf der EU-Bühne nicht mehr beim ECOFIN, bei der Eurogruppe, seine strenge Stimme einbringen kann, die des Übervaters, markiert, glaube ich, sehr konkret eine Zäsur in der EU.
Das müsste Macron eigentlich freuen, ne?
Ja, das wird ihn nicht in tiefe Depressionen stürzen. Ich glaube, dass er am meisten sich gefreut hätte, natürlich, wenn es eine große, in Anführungszeichen, Koalition gegeben hätte mit einem SPD-Finanzminister, der eben seinen Ansatz, zum Beispiel mehr Steuergerechtigkeit in Europa, auch noch aus Berlin stark unterfüttert, auch den Gedanken der Solidarität zu den ärmeren Ländern. Das wäre für Macron eine Steilvorlage gewesen. Aber diese Nachricht heute aus Berlin, Ende der europäischen Ära Schäuble, das ist auch ein wichtiger Akzent.
Wobei die Frage
ist, ja, bitte.
Wobei die Frage ist, wer nachher Finanzminister wird. Wenn jemand von der FDP Finanzminister werden würde, dann ändert sich vielleicht nicht so viel. Und man muss ja auch bedenken, dass es sicherlich einen Minister gibt, der ein Haus auch prägt, aber das Haus hat natürlich auch seinen eigenen Charakter und Finanzministerium sind die ganzen Strukturen sozusagen, müssten dann komplett umgekrempelt werden. Um aus dem Finanzministerium insgesamt dann auch eine andere Politikrichtung herauszubekommen. Also von daher, ich bin da nicht ganz so sicher, ob sozusagen dann wirklich einen solchen Ära-Wechsel dann tatsächlich haben.
Na, wir wollen mal abwarten, was die Koalitionsverhandlungen bringen.
Genau.
Edith Kuhlmann aus Bremen. Guten Abend, Frau Kuhlmann.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich bin eine begeisterte Europäerin. Und meine Kinder sind das auch. Die sind in aller Welt unterwegs. Aber Europa ist doch für uns das, wo wir zu Hause sind. Und wenn man bedenkt, dass Europa eine Frau ist, die von einem Stier getragen wurde, muss man bedenken, dass das ein Symbol ist. Das heißt, wir müssen vorankommen, wir müssen uns an den Hörnern festhalten. Und wir müssen auch nicht nur im oberen Bereich, nicht nur Minister und alle Leute, die irgendwie bekannt sind oder Stars sich irgendwo treffen, sondern die Bevölkerung muss reisen, muss das Land kennenlernen, muss wissen, warum, wieso es da anders zugeht. Mhm. Ich bin eine ausgebildete Weiterbildnerin, ich habe das studiert und ich bin mit meinen Kindern schon vor 40 Jahren nach Luxemburg gefahren, um ein Seminar zu machen über den Butterberg. Ich wusste, und die ganzen Institutionen haben wir da auch kennengelernt. Ich habe meinen kleinen Sohn damals mitgenommen, der war 8 Jahre. Und das hat mich alles sehr interessiert. Aber das ist so aufgespalten worden, dadurch, dass Brüssel, Luxemburg und
Straßburg.
Ja, Straßburg. Mhm. Und da bin ich auch vor kurzem mit meinem Mann noch gewesen, habe mir die ganzen Institutionen da angeschaut. Und wir waren sehr erstaunt, wie das alles gemacht wird. Aber diese Aufspalterei in drei Sachen, das geht gar nicht. Ich kann auch nicht drei Hauswirtschaften, das kann ich gar nicht. Mit meinen ganzen Sachen immer woanders hinziehen, das geht nicht. Ja. Wir müssen uns einig sein, dass wir steuern, Belastung und Arbeitsmöglichkeiten und Verträge einheitlich machen. Nicht, dass das eine Land dem anderen das wegnimmt und sich zusammenschließt, um das andere Land in Schwierigkeiten zu bringen. Und aus Griechenland kann man nun beim besten Willen kein europäisches Autoland machen. Das geht nicht.
Gut, Sie haben zwei wichtige Aspekte. Der eine ist, da Sie sagen, es gibt da so drei für Sie europäische Orte, nämlich Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, Frau Kuhlmann, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, geht das nicht eine Nummer kleiner? Ist das die Frage, die Sie haben?
Also ich hoffe, dass nicht nur die Staatspräsidenten und Minister sich da treffen, sondern dass es wieder so wird. Also ich zum Beispiel bin nach Dänemark gefahren, habe über zum Beispiel Behindertenmöglichkeiten in Dänemark ganz viel gelernt, das ganz anders war als in Deutschland.
Gut, bleiben wir mal bei der EU und bleiben wir bei den Orten, die Sie genannt haben. Ralf Siener, gibt es diesen Gedanken auch in Brüssel? Wir müssen uns verkleinern. Und noch eine zweite Frage, widerspricht das nicht dem, was Macron gesagt hat? Der will eine Asylbehörde, der will womöglich einen Verteidigungsapparat schaffen. Ist das nicht eine Vergrößerung dessen, was schon groß ist?
Na, ich glaube, es geht schon Macron um mehr Effizienz. Das hört sich alles mehr nach kafkaesken neuen Behörden an, aber im Grunde genommen sagt der Kommission verkleinern zum Beispiel, auch wenn wir unseren Kommissar verlieren, nur als ein Beispiel. Dann Verteidigungsunion, klar. Also wenn man sich überlegt, wie viele Lazarettschiffe parallel in der EU angeschafft werden, wie viele Waffensysteme parallel entwickelt werden, statt dass man sich zusammentut und guckt, was hat der andere schon in der Entwicklung, wo können wir uns dranhängen, dann ist so eine Verteidigungsunion eine höchst sinnvolle Sache. Trump, der uns immer wieder anklagt, ihr füllt da euer 2%-Ziel bzw. die 2%-Verpflichtung nicht, man könnte die locker erfüllen, ohne einen Cent mehr an Rüstungsaufgaben, wenn innerhalb der europäischen NATO-Bündner die Verteidigungsanschaffungen besser koordiniert würden. Man würde viel mehr Milliarden einsparen, als man bei 2% an mehr Milliarden aufbringen würde. Das heißt, Macrons Vorschlag, mehr Brüssel, heißt nicht neue Behörden und neue Gewerbeaufsichtsämter in Brüssel mit 15.000 Mitarbeitern oder in Straßburg oder in Luxemburg, sondern heißt mehr Europa im Sinne einer besseren Koordination, einer effektiveren Abarbeitung zum Beispiel von Asylanträgen, einer besseren Koordination von Rüstung und Einsparung von Geld.
Herr Jürgen Mattes, Sie sind der Wirtschaftsexperte in der Runde. Da fiel das Stichwort von Frau Kuhlmann, das möge alles einheitlich sein. Nun guckt man sich die 28-27 EU-Mitglieder an. Wie ist das denn wirtschaftlich überhaupt zu schaffen, wenn wir an Nord-Süd denken oder gar an West-Ost, die Unterschiede der Mitglieder, dass man da eine Einheit herstellt?
Ist ja die Frage, in welcher Hinsicht die Einheit hergestellt werden soll. Die EU hat als Ziel, dass die Lebensverhältnisse stärker vereinheitlicht werden sollen. Deswegen gibt es die sogenannten Strukturfonds, also dass arme Regionen durch letztlich die reicheren Regionen finanziell gefördert werden. Aber wenn wir beispielsweise mit Blick auf die Frage jetzt der Verteidigungspolitik darüber nachdenken, dann sind wir wieder bei einem Punkt, wo wir sagen, genau wie Herr Siener gerade gesagt hat, da macht es unglaublich viel Sinn, einheitlicher zu werden. Letztlich muss man sich aber Thema für Thema vor, oder die Frage ist ja, die Macron so letztlich in den Raum gestellt hat, die auch immer wieder nach dem Brexit quasi dann in den Raum gestellt wurde, brauchen wir jetzt mehr Europa oder brauchen wir weniger Europa? Und die Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten, weil man quasi auf jedes einzelne Thema schauen muss. Bei der Verteidigung, da macht es Sinn, mehr Europa zu haben. Bei den Regulierungsfragen, bei manchen anderen eher bürokratischen Themen macht es Sinn, weniger Europa zu haben. Zum Beispiel diese Verkleinerung der Kommission, die Herr Macron vorgeschlagen hat. Also von daher ist jetzt durch den Brexit, glaube ich, auch eine Zeit gegeben und Herr Macron versucht, diesen Impetus auch zu nutzen, also diesen Schwung zu nutzen und sich an die Spitze zu stellen, um tatsächlich nochmal sich in Ruhe vorzunehmen, an welchen Stellen brauchen wir etwas mehr und an welchen Stellen vielleicht auch etwas weniger Europa.
Nun denken die Bürger Europas, die in den wohlhabenden Ländern leben, ja, wir zahlen für die Armen, für die ärmeren Länder. Muss das so sein? Bleibt das so? Will Macron da mehr?
Ja, das ist nicht ganz eindeutig, weil wir ja schon, wie ich das gerade gesagt habe, in einer EU leben, in der dieses Ziel, dass die Lebensverhältnisse einheitlicher werden sollen, durch Gelder in der Tat schon unterstützt wird. Also bisher ist es schon so, dass von den reicheren Staaten Geld zu den ärmeren Staaten fließt und das ist auch die ganze Zeit seit Jahrzehnten im Prinzip so mitgetragen worden und macht auch so Sinn. Die Frage ist, bauen wir da noch etwas Zusätzliches an, insbesondere mit Blick auf die Währungsunion, mit Blick auf Eurobudget? Die meisten Diskussionen gehen allerdings, wenn über das Thema Eurobudget geredet wird, dahin, dass es keine zusätzliche Umverteilung sein soll, sondern dass es eine Stabilisierung in schwierigen Konjunkturphasen sein soll. Mhm. Also wenn ein Land in eine Rezession kommt und möglicherweise selber die Arbeitslosigkeit dann dort steigt und viel mehr Geld ausgeben muss und weniger Steuern einnimmt, dass dann aus Brüssel Gelder fließen, um die Rezession etwas abzumildern. Auch an der Stelle haben wir gewisse Bedenken, dass das wirklich nötig ist, aber das ist die Grundidee. Und das ist eine Idee, die idealerweise darauf hinauslaufen sollte, dass jeder Staat mal eine Rezession hat, jeder Staat mal Geld bekommt, sodass über die lange Frist da keine Transfers am Ende bei rauskommen sollen.
Gut, dahinter steckt der Begriff Solidarität. Ralf Siener als Korrespondent in Brüssel, wie steht es mit der Solidarität im jetzigen Europa?
Oh, das ist noch entwicklungsfähig. Also um mal ein sehr konkretes Beispiel zu nennen, der Mindestlohn in Rumänien liegt bei 1,63 €. Das führt dazu, dass im Rahmen der Arbeitnehmerentsendung und der Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen Binnenmarkt natürlich zum Beispiel viele rumänische Arbeitnehmer, bulgarische, in die Bundesrepublik kommen und über Verleihfirmen im Grunde genommen qua Entsendung beschäftigt werden unter sklavenähnlichen Bedingungen. Die arbeiten auf unseren Schlachthöfen, die hausen in 5-Bettzimmern, wo sie noch 500 € für bezahlen müssen. Und sodass von dem Lohn vielleicht von 1.000 € für eine 70-80-Stunden-Woche vielleicht noch 400-500 € übrig bleiben. Also so sieht im Moment das Gefälle innerhalb Europas aus, dass wir uns oft nicht klar machen. Ein Arzt in Rumänien verdient 700 €, Mindestlohn, wie gesagt, in dieser Kategorie von 1,63. Und die Vernetzung Europas führt dazu, dass diese Leute aus den armen Ländern bei uns zu Bedingungen ausgebeutet werden, die jeder Beschreibung spotten. Und was Macron will, ist da, glaube ich, etwas mehr Schutz, keine sklavenähnlichen Verhältnisse und auch etwas mehr Kontrolle der Verhältnisse.
Marcel Wagner, inwieweit ist es wichtig, dass sich Deutschland und Frankreich einig sind, damit die anderen mitziehen?
Ich glaube, das ist unablässig. Das berühmte deutsch-französische Tandem oder der deutsch-französische Motor, wie man auch immer das nennen will, ohne den geht in Europa sicherlich überhaupt nichts voran. Wenn man allerdings sieht, wie gut sich Angela Merkel und Emmanuel Macron unmittelbar nach der Amtsübernahme von Macron in Europa verstanden haben, wie sie gemeinsam aufgetreten sind, wie sie in der ersten gemeinsamen Pressekonferenz, als Macron sofort angefangen hat, von seiner Chère Angela zu sprechen, also in der allerersten Pressekonferenz und das unablässig auch wiederholt hat und sie dazu genickt hat und wie er dort bereits seine Idee von einem Europa, das schützt, une Europe qui protège, das ist ja sein Grundgedanke, entwickelt hat und Angela Merkel neben ihm stand und genickt hat, anstatt reinzugrätschen, wie sie es früher vielleicht gemacht hätte bei François Hollande, dann muss man sagen, ist eigentlich einem da nicht so richtig bange, wenn man sich das anschaut.
Aber es gibt einen Satz von Angela Merkel, der ist eigentlich im Widerspruch, der steht im Widerspruch zu dem, was Macron gesagt hat und will. Angela Merkel hat einst gesagt, Europa ist keine Sozialunion. Will Macron nicht genau das?
Ja, ich glaube, man muss das Ganze größer denken. Macron will in einem gewissen Sinn eine Sozialunion vielleicht, das ist richtig, aber Macron will ja zum Beispiel nicht, dass der nicht nur, sagen wir es mal so, nicht nur, dass der rumänische Mindestlohn über 2 € steigt, damit die rumänischen Arbeiter besser verdienen und es denen besser geht. Das ist eine der Intentionen. Die andere Intention ist natürlich eine französische auch, dass er sagt, solange die Rumänen so schlecht verdienen, werden wir in Frankreich, wo wir so einen hohen Mindestlohn haben und so hohe Sozialabgaben zahlen, quasi nie konkurrenzfähig sein. Das heißt, wir müssen in Europa uns harmonisieren, auch aus französischem Interesse. Das heißt, eine Sozialunion, wenn man jetzt darunter versteht, dass die reichen Staaten, die armen Staaten subventionieren, das ist überhaupt nicht das, was Emmanuel Macron vorstrebt, sondern er hat da auch manifeste französische Interessen, die wiederum genau an dem Punkt nämlich auch deutsche Interessen sein können, die aber, wenn man es eben dann zu Ende denkt, auch im Sinne, wirklich weit gedacht, auch im Sinne der ärmeren Länder sein können, weil sie am Schluss davon auch profitieren können.
Darf ich da noch mal kurz
einhaken? Speichern Sie mal kurz Ihren Gedanken. Ich würde gerne Herrn Rulfing in Minden erlösen. Der sitzt schon etwas länger mit seinem Hörer am Telefon. Guten Abend, Herr Rulfing.
Kein Problem, ist interessant auch so zuzuhören.
Aber Sie haben jetzt das Wort.
Okay, also ich bin der Meinung, obwohl ich sie ja nun nicht gehört habe, es muss ja wohl eine fantastisch große Rede eines einzelnen Landesvertreters gewesen sein, die da gelaufen ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir einen Finanzminister in Europa haben wollen, dann hätten wir morgen einen Kanzler in Europa. Und bei all dem, wie das so abläuft, sehe ich da so ein bisschen, oder habe ich da Probleme, eine Möglichkeit zu sehen, dass so etwas passiert. Und wenn ich also jetzt sehe, dass es um Verteidigung und Verteilung von Verteidigungskosten geht, dann muss ich sagen, dann hat Europa schon mal versagt, indem wir immer mehr an den Osten heranrücken und dadurch diese Verteidigungskosten minütlich gerade mal erhöhen. Und das spricht total dagegen. Wir wollen also verteilen und erhöhen. Also verstehe ich da nicht so unbedingt die Fortbewegung. Und wenn wir diese Verteilung schon wollten, dann habe ich nun überhaupt nicht verstanden, warum Europa es zulässt oder England überhaupt aussteigt aus diesem Europa. Denn die waren ja immer wesentlich in der Verteidigung eingebunden.
Gut, Sie haben eine schöne Formel benutzt, nämlich verteilen und erhöhen. Herr Matte, Sie sind der Wirtschaftsmann in dieser Runde. Geht das? Erhöhen? Und wenn ja, erhöhen, wo soll das Geld herkommen? Und nach welchen Kriterien soll das verteilt werden?
Also, das ist eine der Grundfragen der Ökonomie.
Ja.
Sozusagen der Zielkonflikt zwischen Effizienz und Gerechtigkeit. In der Regel ist es schwierig, das sozusagen zusammenzukriegen, aber es gibt durchaus sagen wir mal, Bereiche, in denen das gut geht. Einer, der mir jetzt mal spontan einfällt, ist beispielsweise, dass wir für mehr Bildung sorgen bei denen, die es vielleicht sozusagen aus dem sozialproblematischen Hintergrund kommen. Das steigert langfristig das Wachstum und vermindert die Ungleichheit. Es gibt aber andere Bereiche, wo wir möglicherweise größere Probleme haben, beispielsweise wenn man sagen würde, wir fahren jetzt massiv die Steuern rauf, um halt noch viel mehr umzuverteilen, weil dann zumindest diejenigen, die die Leistungsträger sind, vielleicht weniger arbeiten oder abwandern oder ja, sozusagen letztlich dann mit zu viel Umverteilung dann den Kuchen insgesamt vielleicht kleiner machen würden. Aber das nochmal so als kurzes Beispiel. Darf ich dann nochmal kurz auf den
Gedanken? Sie wollten einhaken, ja, genau. Ich habe es nicht vergessen, haken Sie.
Genau, nochmal Rumänien und Macron und die Frage, will er, dass es den anderen dann auch besser geht in Südeuropa. Wir haben ja schon gehört, dass es in der Tat so eine, sagen wir mal, doppelte Intention vielleicht ist. Auf der einen Seite, Eurobudget soll ja gerade auch den südeuropäischen, vielleicht auch etwas ärmeren Staaten helfen. Auf der anderen Seite ist diese Idee, die Mindestlöhne nach und nach hochzufahren oder möglicherweise Leiharbeit und diese Werkvertragssachen etwas zu unterbinden oder fairer zu machen. Eine Intention, die auf den ersten Blick sich gut anhört, auf den zweiten sehen wir aber, dass die osteuropäischen Staaten sich dagegen wehren, weil sie letztlich Protektionismus befürchten. Wieso kommt das, wie kommt das zustande, wenn man eigentlich denkt, ist doch nur gut, wenn in Rumänien die Mindestlöhne steigen? Der Punkt ist, sie müssen sich auch leisten können. Wenn man jetzt tatsächlich vorgeben würde, einen einheitlichen Mindestlohn sozusagen überall bei, ich weiß nicht, was, 5 Euro und ein paar Länder können drüber gehen, aber ein Mindestniveau wird bei 5 Euro eingezogen. Dann haben die Länder, die insgesamt noch eine schwache Produktivität haben, weil sie technologisch noch rückständig sind, weil sie weniger gute Kapitalausstattung haben, die würden am Ende dann nicht mehr wettbewerbsfähig sein.
Gut, da sind wir beim Thema der Umverteilung. Ist es so gedacht, Ralf Siener, dass man dann sagt, ja, Umverteilung, das heißt, in dem Wort steckt Teilen drin, dass die europäischen 27 oder noch 28 mehr Bereitschaft zeigen müssen zum Teilen?
Ich glaube, was gemeint ist, dass sie sich eine Art Notpolster zurechtlegen für schwierige Situationen, um die abfangen zu können. Das ist die Kernidee, die dahinter steckt. Ich persönlich halte die für begrenzt sinnvoll, weil ein solches Euro-Budget oder EU-Budget nicht groß genug sein könnte. Man muss sich den EU-Haushalt angucken, der ist schon relativ schwach brüstig. Der liegt also bei 1% sozusagen der Wirtschaftsleistung Europas. Zum Vergleich, der deutsche Haushalt liegt bei 10%. Das heißt schon, der Haushalt der gesamten EU ist ein Meckerling. Und wenn ich jetzt da eine Teilmenge von gründe und nenne das dann irgendwie Euro-Haushalt oder wie auch immer Euro-Budget, dann kommt da der Meckerling raus, der in einer wirklichen Notsituation wenig ausrichtet. Deswegen glaube ich, dass diese Macron-Idee Budget und auch Euro-Finanzminister begrenzt zielführend ist. Aber was richtig ist aus meiner Sicht an seiner Initiative, dass wenn ein rumänischer Arbeiter zum Beispiel auf einen deutschen Schlachthof entsandt wird oder auf eine deutsche Baustelle oder in ein deutsches Pflegeheim, wenn er entsandt wird dorthin, dass er dann in Deutschland unter humanen Bedingungen arbeitet und dort den Mindestlohn bekommt, der in Deutschland auch angesagt ist und nicht illegal darunter gedrückt wird und als Dank noch seine Unterkunft bezahlen darf in einem Fünfbettzimmer. Also in dem Sinne sollte es in der Tat eine Verschärfung zum Beispiel jetzt konkret der Entsenderichtlinie, um dieses furchtbare Wort zu benutzen, geben, um da mehr Menschenwürde in Europa durchzusetzen.
Alexander Knigge, Sie sind von der Organisation Pulse of Europe. Was glauben Sie, denken Hörerinnen und Hörer, Menschen Europas, wenn sie uns zuhören? Ich spitze das mal zu. Was tun Sie gegen den Gedanken, das ist mir alles viel zu kompliziert, das ist mir alles viel zu groß, die nationalen Interessen sind mir wesentlich wichtiger?
Also die Teilnehmer unserer Demonstration, die denken natürlich nicht so, denn sonst würden sie im Zweifel nicht zu uns kommen. Also das nehmen wir dann nur auf anderem Wege vielleicht.
Aber Sie wollen ja auch andere gewinnen, die womöglich so denken.
Absolut. Also was wir uns auch zur Aufgabe gemacht haben und auch jetzt schon seit einigen Monaten tun, wir wollen durchaus auch aufklären, weil nämlich vieles unbekannt ist, was Europa angeht. Also den meisten fällt bei Europa als erstes irgendwie Bürokratie und Bananenverordnung und Glühbirnen und solche Dinge ein. Und das halten wir eigentlich für zu wenig. Und gerade das, was wir eben Anfang des Jahres sehr stark gesehen haben, diese auch emotionale Begeisterung dafür, die wollen wir durchaus auch mit Wissen unterfüttern und eben aufklären über solche Missverständnisse.
Christian Vater aus Quakenbrück. Guten Abend, Herr Vater.
Guten Abend, Herr Maumann. Ich bin also ein überzeugter Europäer und hätte mir schon seit langem gewünscht, die Vereinigten Staaten von Europa als Gegenpart zu Amerika und zu den anderen Organisationen. Wir haben vor 60 Jahren die römischen Verträge geschlossen. Daraus ist ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstanden und anschließend die EU. Und ich hätte mir das gewünscht, ich sage, dass Deutschland, Frankreich, vielleicht die Benelux-Länder dazu, dass die mal einmal anfangen und die Vereinigten Staaten von Europa ins Leben rufen.
Was hätte das für einen Vorteil?
Also, dass wir eine starke europäische Regierung hätten, ja, mit einem Präsident, mit einem eigenen Parlament, was auch Gesetze erlassen kann und die dann für diese Staaten dann auch gültig sind.
Was machen wir mit den kulturellen Unterschieden der Länder, wenn Sie sagen Vereinigte Staaten von Europa?
Ja, wir haben ja zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja genauso, die haben ja genauso kulturelle Unterschiede. Ich sagte, das müsste dann natürlich in irgendwelchen Gesetzen oder was, das müsste vereinbar sein, nicht?
Gibt es so eine Vision, Ralf Siener? Gibt es so Gedankenspiele in Brüssel? Ja, das wäre doch wunderbar, die Vereinigten Staaten von Europa, wie sich das schon anhört, ja?
Ja, also natürlich, ja. Es gibt es hier durchaus. Guy Verhofstadt zum Beispiel von den Liberalen ist ein passionierter Anhänger dieser Idee, mehr Europa, Vereinigte Staaten von Europa. Realistisch ist das, glaube ich, nicht. Und wenn man im Moment der europäischen Idee einen Gefallen tun möchte, muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wo sozusagen die Bürger stehen und was sie mitmachen. Und wo sie heillos überfordert würden und das dann umschlägt in Rechtsradikalismus. Also insofern große Vorsicht hier in Brüssel, was diese Idee der Vereinigten Staaten von Europa angeht. Wenn ich eine kurze Anekdote aus Belgien allein, wenn man hier Flammen und Wallonen sieht, wie schwierig das ist, wenn dann die Wallonen hingehende Geschwindigkeitsbeschränkung verhängen, dass dann die Flammen aus Rache die Autobahnbeleuchtung abstellen, damit die Wallonen die Ausfahrt nicht mehr finden. Und ähnliche Geschichten sieht man, wie weit wir im Grunde genommen innerlich noch von diesen Vereinigten Staaten entfernt sind.
Mhm. Marcel Wagner, wie sehen das eigentlich, ich sage das mal so, pauschal die Franzosen. Wollen die Franzosen in so einem Europa ein Land untergleichen sein oder wollen sie was Besonderes bleiben?
Also ich glaube, das, was man jetzt ja auch an diesen oder der Art und Weise merkt, wie Emmanuel Macron seine Ideen vorträgt, dann merkt man schon ein bisschen, dass Frankreich gerne etwas Besonderes sein möchte. Ich glaube, einfach nur ein Platz unter allen anderen, das ist nett gedacht, aber ich glaube, das ist nicht im Herzen der Grand Nation, die übrigens über sich selbst nie sagt, dass sie die Grand Nation ist, das sagen nur die anderen über Frankreich, aber es hat schon den Grund, dass andere so über Frankreich sprechen, weil la grandeur, also die Größe, ist ein Gedanke, der Frankreich einfach innewohnt und Emmanuel Macron weiß das sehr wohl und weiß das sehr gut und er weiß auch, dass das für ihn Auftrag ist als Präsident, so zu handeln. Das heißt, er leitet eben aus dieser Grandeur von Frankreich, aus dieser Größe Frankreichs auch diesen Auftrag ab. Er hat ja gestern auch gesagt, Frankreich muss wieder Vorschläge machen. Frankreich muss wieder die Initiative ergreifen. Das ist übrigens nicht nur eine Idee für Europa. Das betrifft genauso den UN-Sicherheitsrat, wo Frankreich aus der Sicht von Emmanuel Macron deutlich mehr Initiativen ergreifen muss. Also es betrifft sozusagen die ganze Welt und es betrifft auch Frankreich nach innen, wo Emmanuel Macron ja jetzt riesige Reformpakete auflegt, weil er sagt, Frankreich muss wieder die Initiative ergreifen. Frankreich muss wirtschaftlich stark werden, um auch international diplomatisch wieder Gewicht zu bekommen. Also ich glaube, die Vereinigten einzelnen Staaten von Europa, wo dann so sich Frankreich in einem europäischen Gebilde auflöst. Das ist für die Franzosen sicherlich kein Gedanke. Das sieht man ja auch daran, wie stark der Front National hier abgeschnitten hat. Und Macron tut gut daran, von sowas nicht zu reden.
Bertil Gürtler aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Guten Abend, Herr Gürtler. Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte nur mal ganz kurz das Ganze vielleicht aus meiner Sicht nochmal schildern. Und zwar, ich bin junge, 22 Jahre alt, und für mich ist eben Europa nicht nur, also wie vorhin vielleicht auch angedeutet, Bürokratie. Das bedeutet für mich Europa nicht Bürokratie, wenn ich als erstes dran denke, oder Bananengesetze, sondern für mich bedeutet Europa vor allem erstmal, dass ich mich nicht nur als Deutscher fühle, sondern als Europäer. Das heißt, für mich steht natürlich im Endeffekt, habe ich eine nationalstaatliche Herkunft, aber vor allem bin ich ein Europäer. Und gerade nach, gut, die EU hat sich als Wirtschaftsunion gegründet, oder als Wirtschaftsbund. Für mich ist aber vor allem nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg wichtig, dass Menschen sich nie wieder so abgrenzen und vor allem nicht nie wieder so abgrenzen innerhalb der Nachbarstaaten. Mhm. Und das ist vor allem für mich ein wichtiger Gedanke, um jetzt auf mal Emmanuel Macrons Rede zu kommen. Ich habe sie mir leider noch nicht angehört. Ich kenne aber seine Ansichten dazu. Und ich finde diese EU-Haushaltsgeschichte mit einem Finanzminister, einem eigenen Budget, was ja dementsprechend relativ stark sein müsste, wie wir auch vorhin gehört haben, um überhaupt das ausrichten zu können, finde ich sehr kritisch, stehe ich sehr kritisch gegenüber. Denn ich finde doch, dass Staaten innerhalb der EU sehr unterschiedlich mit der Verantwortung umgehen, die so eine Währungsunion mit sich bringt. Und ich bin generell kein Freund großer Transferunion, denn wir sehen, was daraus geworden ist. Wir haben europäische Einigkeit auf dem Papier, aber politisch ist die EU nicht einig. Die hat dieselbe Währung, und jetzt will man den nächsten Schritt gehen und sagen, alle haften für alle. Und das halte ich für einen überzogenen Schritt. Darüber kann man gerne mal diskutieren, wenn man sich angenähert hat. Und ja, wo ich schon auf den nächsten Punkt komme.
Lassen Sie uns den einen Punkt erstmal nehmen, weil der ist gut und wichtig. Okay. Und den würde ich gerne Herrn Mattes, unserem Wirtschaftsexperten in der Runde, vor die Füße kullern. Herr Mattes, was ist daran, was Herr Gürtler sagt? Transferunion?
Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir diesen Initiativen wie Euro-Finanzminister und Euro-Budget auch eher zurückhaltend gegenübertreten. Wenn überhaupt, dann mag man das als sehr begrenzten Schlechtwetterfonds sozusagen sehen, also ein tatsächlich am Ende doch noch begrenztes Budget, das unter sozusagen oder nur dann letztlich Staaten helfen würde, wenn sie in einer tiefen Rezession sind, mit der sie alleine sozusagen wirklich nicht zu Rande kommen. Denn ansonsten haben wir eigentlich die Regeln, die dazu führen sollen, die Fiskalregeln, also dass man ausgeglichene Haushalte haben soll, dass jeder Staat mit einer normalen Rezession eigentlich auch alleine zurechtkommen soll.
Sollte. Das Wort ist sollte, denn Herr Gürtler hat auch gesagt, die Länder gehen unterschiedlich mit unterschiedlicher Verantwortung mit ihrem Geld um. Wie kann man denn so etwas verhindern, dass da unterschiedliche Verantwortung im Raum ist?
Also dafür haben.
Also wenn ich mal reingrätschen darf, ich finde das einen extrem guten Gedanken, in diese unterschiedliche Verantwortung, weil tatsächlich, glaube ich, das eins der Probleme ist, die in Europa ja wirklich evident sind und die zu vielen Krisen in Europa geführt haben. Das Interessante ist ja, wie Emmanuel Macron vorgeht, denn er legt ja nicht nur seine Vision alleine auf den Tisch, und auch das hat er gestern immer wieder betont. Er macht ja in Frankreich, er strebt ja die Reformen an, die sozusagen immer wieder gefordert worden sind von seinem Land, um zu sagen, erst durch diese Reformen, dadurch, dass wir, wenn wir das alles zu Ende gebracht haben, dann hoffentlich die 3%-Hürde einhalten, die Verschuldung vielleicht sogar irgendwann zurückfahren und so weiter, also alle Euro-Kriterien wieder erfüllen, erst dadurch kriegen wir überhaupt die Kredibilität, in Europa diese Vision voranzutreiben. Und das ist natürlich wirklich ein guter Grundgedanke, wenn man an diese Verantwortung denkt. Tatsächlich funktioniert diese Vorschläge von Emmanuel Macron, ein gemeinsames Budget, das er aus meiner Sicht viel eher auch für ein Investitionsbudget hält als ein reines Notfallbudget im Falle von Rezessionen.
Aber wer soll denn der finanzielle Zuchtmeister der EU sein? Einer muss ja.
Ja, das ist eine große Frage, wenn ja. Herr Schäuble nicht mehr da ist. Aber, ja. Aber auf jeden Fall ist Emmanuel Macron zumindest selbst mal derjenige, der vorangeht. Und am Schluss muss dann vielleicht aus seiner Sicht ja ein EU-Finanzminister oder Euro-Finanzminister genau diese Aufgabe neben der Verteilung der Gelder auch die Aufgabe der Kontrolle übernehmen. Mhm.
Also wenn ich da ganz kurz aus Brüssel sagen darf, es wird keinen EU- oder Euro-Finanzminister geben, der auch nur annähernd diese Kompetenz hat. Das ist eine völlige Fiktion, denn das würde bedeuten, dass Nationalstaaten auf ihr Haushaltsrecht zum Teil verzichten. Das wiederum würde bedeuten, dass man die EU-Verträge umschreiben muss. Und das wiederum ist eine völlige Fiktion in der derzeitigen AfD-geprägten Stimmungslage in Deutschland, Wilders in den Niederlanden, Le Pen in Frankreich. Das heißt, diese ganze Geschichte der Euro- oder EU-Finanzminister, die kann man sich gleich sparen, wenn sie wirklich ernsthaft innerlich gemeint ist. Frühstücksdirektor, jederzeit möglich. Jemand, der diesen Titel verdient, forget it. Das ist Makulatur. Obwohl die Rede Macrons großartig war. Noch ein Satz aus der Brüsseler Perspektive. Es ist in der Tat so, Macron macht genau das Richtige. Er versucht, sein Land auf Vordermann zu bringen. Im Moment ist es so, wenn ein Unternehmen eine Firma akquiriert, die eine Zweigstelle in Frankreich hat, dann gilt das als absoluter Minuspunkt wegen der französischen Streikgesetze etc. pp. Arbeitszeitordnung und. Das heißt, Macron macht genau das Richtige. Er versucht, den eigenen Laden aufzuräumen und Europa voranzubringen. Und er ist ein wirklich nötiges Gegensignal gegen den Brexit-Irrsinn, den wir hier zurzeit in Brüssel erleben.
Guntram Wille aus Hamburg. Ich muss Ihnen sagen, es ist 9:55, aber wir schaffen das. Guten Abend.
Guten Abend. Mein wesentlichster Punkt ist, dass bisher noch gar nicht erwähnt worden ist, dass durch die Gründung der EU und ihre Vorgängerorganisationen geschafft wurde, dass 70 Jahre lang schon Europäer nicht mehr auf Europäer schießen. Ich finde, das ist eine der allergrößten Leistungen, die jemals vollbracht worden sind durch EU und Vorgänger. Mhm. Und deshalb bin ich auch ein richtiger Europa-Fan. Allerdings muss man sich überlegen, was Europa wirklich ist. Heute ist fast nur über Wirtschaft geredet worden. Und das geht an einem wesentlichen Teil der Bevölkerung vorbei. Ich denke, in Sachen Solidarität hat Europa ein riesengroßes Problem. Ich denke da an Griechenland oder ich denke an die Aktion Mare Nostrum der Italiener vor ungefähr 3 Jahren, wo die Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer rausgezogen haben, dann in Europa die Hand aufgehalten und gesagt haben, das kostet uns monatlich 9,2 Millionen, unterstützt uns doch, mhm. und die Europäer abgewinkt haben.
Herr Wille, ich würde gerne den Aspekt aufgreifen, wo Sie sagen, ursprüngliche Idee Europas war Frieden. Sie haben das so formuliert, die Europäer schießen nicht auf Europäer. Marcel Wagner als Korrespondent in Paris, Macron gehört einer anderen Generation an. War in der Rede zu spüren, dass diese Grundidee eigentlich für ihn nicht das Wesentliche heutzutage ist?
Ja, aber er hat auch große historische Anknüpfungen gemacht gestern. Er hat immer wieder auch zitiert, er hat Robert Schumann zitiert und erwähnt, er hat Monet zitiert und erwähnt, also die Gründervater des heutigen Europas, so wie wir es verstehen. Also er hat das Ganze schon gestern auch in die Tradition gestellt und ich glaube, das, was der Hörer gerade gesagt hat, ist sehr interessant. Wir reden immer nur über Wirtschaftsaspekte. Wir haben auch eben gesagt, wie rechnet sich das, wie bleibt das stabil und so weiter. Ich glaube, das ist gestern in der Rede deutlich geworden. All das ist Macron wichtig. Er weiß, dass er auch keinen Pfifferling gewinnen kann, auch gegenüber Deutschland nicht, wenn er das nicht alles mitdenkt. Aber Macron denkt Europa viel weiter und viel zivilisatorischer, gesellschaftlicher und als Idee, als immer nur das reine Wirtschaftliche im Vordergrund zu sehen, sondern er will wirklich zurück dahin, dass Europa eine Idee ist, die tatsächlich wirtschaftlichen Wohlstand verspricht, aber darüber hinaus eben vieles, vieles andere, den Klimawandel in den Griff zu kriegen, mit der Digitalisierung klarzukommen, die Verteidigung Europas zu gewährleisten, also den Bürgern Schutz und Souveränität zu gewährleisten. Also es ist wirklich einfach spürbar. Mhm. Emmanuel Macron will sich nicht bei diesem rein wirtschaftlichen aufhalten, sondern er will viel, viel weiter gehen. Und ich glaube, das ist das Spannende, Interessante und Schöne an seinen Vorschlägen, die er macht.
Ich glaube, ja, bitte. Ich glaube auch sozusagen, dass das das Entscheidende ist, was Macron bewegen will. Man mag über die Einzelheiten seiner Vorschläge dann hier und da sozusagen streiten, aber das, was er versucht, ist tatsächlich Europa stark zu machen. Und das hat insoweit mit der Friedensschaffung Europas zu tun, als dass die Friedensschaffung sozusagen die Erfolge der ersten Jahrzehnte war. Aber Für viele zählt das heute nicht mehr, weil Frieden selbstverständlich ist, obwohl es eigentlich ganz entscheidend und wichtig ist. Deswegen brauchen wir ein neues Narrativ, wenn man so sagen will, ne? Eine neue Geschichte, eine neue Erzählung. Und die neue Erzählung ist die, dass Europa zusammen nur stark ist. Und Europa muss stark sein, um sich gegen USA und China in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts tatsächlich behaupten zu können.
Meine Herren, ich danke Ihnen, damit die Hörer mal wissen, wo wir überall so zugegen sind. Das war Alexander Knigger aus dem Hauptstadtstudio, Jürgen Mattes saß in Köln, Ralf Siener in Brüssel und Marcel Wagner in Paris. Eine europäische Sendung. Wir sprachen heute Abend, was wird aus Europa? Das Ringen um eine Reform. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über etwas, was keinem passieren soll, aber was passieren kann, nämlich zur Notaufnahme zu müssen ins Krankenhaus. Und da gibt es Massenandrang in der Notaufnahme. Und wir fragen morgen mal, wie lässt sich da die Wartezeit verkürzen? Schreiben Sie uns ndr.de/redezeit oder Sie rufen uns morgen um 20.30 Uhr an. Massenandrang in der Notaufnahme, wie lässt sich die Wartezeit verkürzen? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.